Und damit wünsche ich euch ein ganz herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zur nachhaltigen Gartennutzung, Pflanzenkohle und der Permakultur. Und auch heute geht es um Pflanzen. Ich bin der Franz. Wie könnte es anders sein? Und mit dabei ist natürlich mein Co-Podcaster, der Nils. Hallo und herzlich willkommen, Nils.
Hallo, Franz.
Vielen Dank, dass du mir hier wieder als Gast zur Seite stehst. Und apropos Gast, wir haben auch heute wieder ein ganz spannendes Interview, aber dazu kommen wir später. Nils, möchtest du vielleicht mal erklären, worum es heute überhaupt gehen soll? Ich habe ja schon angeteasert, Pflanzen ist so ein bisschen das Thema, aber nicht irgendwelche Pflanzen.
Genau, es geht heute um Wildpflanzen. Das sind Heilpflanzen, Wildkräuter, Wildfrüchte, alle möglichen Pflanzen, die man draußen in freier Wildbahn finden kann, aber auch im eigenen Garten, wenn sie ungewollt sind. Die werden dann häufig als Beikräuter oder Unkräuter bezeichnet. Und diese Wildpflanzen, die sind nicht einfach nur da, sondern man kann sie auch nutzen. Also man kann sie zum Beispiel aufessen. Und darum soll es heute gehen, was man an diesen Wildpflanzen haben kann, was man mit ihnen machen kann, was man mit ihnen falsch machen kann und worauf man besonders achten sollte.
Wie sind denn deine Erfahrungen mit Wildpflanzen bisher? Hast du da schon irgendwas kennengelernt? Hast du dich mal ausprobiert? Wie sieht das bei dir aus?
Ja, schon, doch. Ich hatte in meiner Jugend eine kleine Survival-Phase und da habe ich mich etwas intensiver damit auseinandergesetzt. Na, dann möchte man ja draußen in der Wildnis überleben. Ist ja auch ein beliebtes Hobby. Und dann habe ich gemerkt,
in der Wildnis überleben.
Ja, doch. Also da gibt's schon eine ganze Community zu. Jedenfalls habe ich da gemerkt,
Ich habe das Gefühl, dass es da weniger ums Überleben als mehr um die Wildnis geht.
Ja, gut, das ist dann Ansichtssache. Aber jedenfalls habe ich dann gemerkt, einfach wie viele verschiedene Pflanzen es gibt. Und das ist einfach so ein riesiger Berg an Informationen. Und dass man normalerweise anfängt, dann sich einzelne Pflanzen rauszusuchen. Und also mein direkter Bezug, ich habe sie ab und zu geerntet. Also ein paar Früchte, Himbeeren, beziehungsweise Brombeeren meistens im Wald. Pilze habe ich auch mal gesammelt. Boah. Wie sieht's bei dir aus?
Ähnlich, ja, ne? Also wenn man halt irgendwie am Dorf aufwächst oder so direkt am Wald, dann bleibt das Ganze nicht aus. Und alles, was so drumherum wächst, kennt man vielleicht auch ganz gut. Aber wenn man dann doch mal ein bisschen weiter in die Ferne schweift, dann wird's dann schon wieder knapp.
Kurzer Einwurf, bevor wir noch tiefer ins Thema einsteigen. Kannst du dich noch an unsere vorletzte Folge erinnern?
Vorletzte Folge war Mollison?
Ich glaube, das waren die Pilze. Jedenfalls, ich wollte auf die Pilzfolge ansprechen. Auch wenn das Thema anscheinend nicht so gefragt ist. Guck mal, ich habe ein kleines Update. Ich zeig dir das mal.
Oh ja, da wird es Zeit für ein Update-Video.
Richtig.
Um kurz zu erklären, was der Nils auf seinem Bild gezeigt hat. Das sind seine, was hast du, Austernseitlinge?
Genau.
Und die wachsen richtig gut, offenbar. Auf Kaffee hat sie gezogen.
Ging richtig schnell. Die haben jetzt ein paar Wochen lang im Grunde nichts gemacht, außer da gesessen. Und dann innerhalb von 2-3 Tagen kamen richtig große Pilzköpfe da raus. Wie gesagt, Bilder und so weiter, das folgt noch alles. Also es funktioniert, das wollte ich damit sagen.
Hast du schon einen probiert?
Nee, noch nicht. Die müssen noch ein bisschen größer werden.
Ah, okay. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich hatte auch einen einmal angesetzt. Der steht aber nicht hier. Da bin ich mal gespannt, wie der aussieht. Hoffentlich ist das auch was geworden. Also, wenn ihr das sehen wollt, dann packen wir euch das Bild in die Podcast-Beschreibung. Die könnt ihr aber nicht bei Spotify sehen. Dafür müsst ihr auf unsere Website kommen und euch da den Podcast anschauen.
Oder auf Instagram, da werden wir das bestimmt auch gleich posten.
Genau. Ansonsten wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Du hast ja ein Interview geführt mit einer Expertin. Eigentlich sollte ich auch dabei gewesen sein. Leider krankheitsbedingt bin ich da ausgefallen. Also diesmal kein Überraschungsinterview. Ich wusste, dass das stattfindet. Sollen wir da einfach direkt mal reinhören und dann besprechen wir danach noch ein bisschen die Themen.
Genau, ganz kurz vielleicht zur Einführung. Sie ist eine, aber das mache ich eigentlich auch gleich im Interview. Aber woher ich sie kenne, ich hatte sie mal, beziehungsweise ich kenne sie aus meiner Jugend und ich bin mal mit ihr vor vielen, vielen Jahren durch ein Biotop gelaufen und hat sie mir ganz viele Kräuter und Wildpflanzen gezeigt und dann habe ich sie demnächst gefragt, hier sag mal, hättest du nicht Lust, bei uns mal ein bisschen von deiner Weisheit zu teilen? Und da können wir jetzt reinhören. Ja, hallo erstmal, Frau Dr. Renate Leminger-Mertens. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns hier zu Gast sein können. Sie sind ausgebildete Diplombiologin mit Schwerpunkt in der Botanik, wenn ich das richtig verstehe, haben sich aber dann zur Kräuterpädagogik hinorientiert. Vielleicht einmal für die Zuschauer ganz kurz zusammengefasst, was ist denn eigentlich die Kräuterpädagogik?
Ja, Kräuterpädagogik setzt sich ja eigentlich aus zwei Wörtern zusammen, nämlich aus Kräuter und Pädagogik. Und wenn man mit dem letzten Wort anfängt, glaube ich, kann man sich schon ganz gut was drunter vorstellen. Es sind ja, Pädagogen sind Leute, die anderen Menschen Wissen vermitteln. Und so ist das auch mit der Kräuterpädagogik zu verstehen. Und ja, der Inhalt dieses Vermittelns, dieses vermittelnden Vorgangs sind halt die Kräuter, die Wildkräuter vor allen Dingen. Wobei man den Begriff Wildkräuter vielleicht nicht im engeren Sinne botanisch fassen sollte, könnte, müsste, sondern dass im nicht-botanischen Sinne halt eben auch da die Gehölze mit dazu zählen. Also das ganze Wildobst. Ja.
Ah, das zählt also mit dabei, weil ich habe nämlich, wenn ich das online nachschaue, habe ich ganz viel gelesen von Wildpflanzen, Wildkräuter, Heilpflanzen, Nahrungspflanzen. Also das zählt im Grunde alles mit dazu.
Korrekt.
Okay. Das ist so. Wie ist es denn, wenn ich jetzt von Wildpflanzen spreche? Kann ich mich allein von Wildpflanzen ernähren?
Rein theoretisch schon. Denn es gibt so viele essbare Wildpflanzen draußen, auch hier bei uns in Mitteleuropa. Ich denke mal, wenn man sich ausschließlich davon ernähren wollte, dann hätte man irgendwann ein Problem mit der Sättigungsbeilage. Denn um wirklich satt zu werden und sich ausschließlich von einer Pflanzengruppe zu ernähren, bräuchte man halt auch stark stärkehaltige Pflanzen oder stark ölhaltige Pflanzen. Und da wird es bei den Wildpflanzen schon ein bisschen dünn. Vor allem, wenn man etwas respektvoll auch mit den Pflanzen umgeht und das heißt, auch keine Pflanzen ausgräbt. Also oh, nicht ja. An die Wurzeln rangeht, weil man sonst die Pflanze natürlich zerstört.
Das ist ein ganz spannender Punkt, da möchte ich gleich auch noch mal gerne drauf zurückkommen. Jetzt hatte ich gerade auch das Wort Heilpflanzen gesagt. In der Kräuterpädagogik, was für Wirkung kann ich denn von solchen Kräuterpflanzen erwarten?
Jede. von keine, also dann sind es halt, zählen sie halt nicht zu den Heilpflanzen, bis tödlich, dann haben wir wirklich schwere Giftpflanzen vor uns. Und nicht wenige der Heilpflanzen, auch der anerkannten Heilpflanzen, die phytotherapeutisch verwendet werden, zählen halt schon mit in diese Giftpflanzenkategorie hinein, weil sonst hätten sie ja auch keine Wirkung. Das Problem ist, dass der Begriff Heilpflanzen oder pflanzliche Heilmittel oft so ein bisschen verharmlosend benutzt wird. Aber wir müssen uns klar machen, auch Heilpflanzen sind Medikamente. Und Medikamente muss man richtig dosieren. Sonst kann es manchmal ein bisschen übel ausgehen.
Und dafür sind Sie dann da, dass Sie mitteilen?
Nein, dazu bin ich nicht. Definitiv nicht, denn ich bin halt Biologe und alles Heilende gehört in die Hand von Ärzten.
Okay, das heißt, wenn ich Wildpflanzen sammle, bevor ich mich da selbst mit einem Heilpflanzenmedikament behandle, sollte ich mit einem Arzt sprechen?
Unbedingt.
Okay.
Das ist eine klare Ansage, das wird auch in der Kräuterpädagogik genauso vermittelt.
Ja, klasse. Was passiert denn, wenn ich jetzt mal aus Versehen die falsche Pflanze erwische? Gibt es denn, oder was sind Heilpflanzen, die häufig mit giftigen Pflanzen verwechselt werden, beziehungsweise was passiert, wenn ich so eine giftige Pflanze zu mir nehmen würde?
Ja, die Dosis macht das Gift. Das ist ganz entscheidend, wie viel hat man davon gegessen oder wie viel hat man auf die Haut aufgetragen. Man, so richtige schlimme Übeltäter gibt es in Mitteleuropa gar nicht so viele. Aber sollte man wirklich aus Versehen eine Giftpflanze zu sich genommen haben, vielleicht auch in der Absicht oder in der Meinung, eine essbare Pflanze vor sich zu haben, dann ist der Giftnotruf die erste Adresse. Und hier in der Gegend sind das die Kliniken in Bonn.
Okay. Sie haben gerade gesagt, es gibt in Mitteleuropa nicht so viele ganz schlimme giftige Pflanzen. Haben Sie mal ein Beispiel? Was gibt es denn an welchen, die man vielleicht auch verwechseln könnte?
Also, was hier in der Gegend immer mehr zunimmt, ist die Hundspetersilie, die in den Äckern vorkommt, aber eben auch in die Gärten geht. Und ich habe das in meiner Nachbarschaft auch miterlebt. Mein Nachbar hat glatte Petersilie ausgesät und als sie aufgegangen ist und anfing hochzuwachsen, dann habe ich über den Zaun geguckt und gesagt, oh, da ist Hundspetersilie dazwischen. Und das ist wirklich auch eine Giftpflanze, die man möglichst vermeiden sollte. Also noch nicht mal probieren, nein, die sollte man gar nicht essen. Und als ich ihn darauf aufmerksam gemacht habe und sagt, hier, Achtung, da wächst was dazwischen, was da nicht reingehört, war doch ziemlich erstaunt und hat gesagt, ja, woran hast du das denn jetzt gesehen? Das sieht doch fast gleich aus. Ja, und dieses Beispiel zeigt halt auch, also Menschen haben immer mit diesen Giftpflanzen gelebt. Und am Beispiel Petersilie, wir kennen heute die Mooskrause und die ist entwickelt worden, um genau diese Unfälle zu vermeiden. Aber auch hier in der Gegend nimmt der gefleckte Schierling enorm zu. Also wenn ich so die Autobahn entlang fahre, hier die A1 oder die A61, was da auf dem Mittelstreifen steht, damit könnte man schon eine Kleinstadt ausrotten.
Oha, oha. Und wir haben ja gerade besprochen, berichtet, das sät sich auch in unsere Gärten aus. Wie
Ja.
hätte ich jetzt die Hundspetersilie, wie kann ich die von meiner normalen Petersilie unterscheiden, wenn ich jetzt keine krause Petersilie habe?
Das ist gar nicht so einfach, weil man muss die Blätter ganz genau anschauen und die Blattspitzen, die sind bei der Hundspetersilie länglich ausgezogen und bei der glatten Petersilie ein bisschen stumpf. Also gut ist, wenn man einmal beide nebeneinander gesehen hat, um sich genau den Unterschied anzuschauen. Dann hat man es, glaube ich, verstanden. Aber wenn man da ein bisschen leger dran geht, dann kann es auch schon mal ins Auge gehen.
Okay, wenn wir jetzt versuchen, möglichst keine Giftpflanzen mit unseren Nutzpflanzen zu verwechseln, was sind denn wichtige einheimische Wildpflanzen, die ich nutzen kann, bei denen auch, sage ich mal, wenig Verwechslungsgefahr besteht? Haben Sie da ein paar auf Lager?
Ja, also das fängt eigentlich schon bei den ganz gemeinen Gartenunkräutern an. Also ich denke mal, jeder wird in der Lage sein, einen Löwenzahn zu identifizieren. Das ist ziemlich leicht. Und die Verwechsler, die da in Frage kommen, die sind auch nicht giftig. Also insofern wäre auch da eine Verwechslung nicht so schlimm. Außer dass es halt Geschmackseinbußen gibt. Ja, und der heiß geliebte und genauso gehasste Giersch gehört vielleicht auch dazu. Also viele Gartenbesitzer bekämpfen ihn leidenschaftlich, jahrelang und werden ihn nicht los. Die einfache Variante wäre einfach aufessen. Und
Das gefällt mir.
ja, genau. Und was auch sich immer mehr in unseren Gärten ausbreitet, ist eine Pflanze, die mittlerweile sogar in den Supermärkten auftaucht. Das ist der schmalblättrige Doppelsame. Und nur unter diesem Namen wird er nicht gehandelt. Das ist der Rucola, der schmalblättrige Rucola. Taucht auch oft als Unkraut in den Gärten auf und könnte genauso gut da geerntet werden.
Das sind jetzt alles drei Pflanzen, die ich wahrscheinlich dann, wenn ich jetzt zum Beispiel den Giersch aufessen möchte, als Salat zu mir nehmen würde.
Ja, oder als Gemüse. Also, den man wirklich in großen Mengen auch essen kann und wo man nicht einschränkt. Ja, die ist so stark schmeckend, dass man ihn vielleicht nicht als Gemüse, sondern nur als Gewürz verwenden sollte.
Ach, klasse. Das heißt, Gemüse, ich könnte das also zusammen mit anderem Gemüse kochen und da zum Beispiel eine Suppe rausmachen oder einen Eintopf oder so etwas.
Genau, Eintopf oder eben wie Spinat zubereiten mit bisschen Zwiebel dazu und Gewürz und als Füllung für die Lasagne. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Ja, klasse. Haben Sie denn eine, das ist bestimmt eine sehr schwierige Frage, haben Sie eine Lieblingspflanze?
Ich habe eine Lieblingspflanze, aber die gehört nicht wirklich zu den gut essbaren Pflanzen. Also man kann die Blüten benutzen, aber ansonsten eher nicht. Also ich liebe die Wegwarte, die jetzt um diese Zeit an den Acker, an den Straßenrändern überall anfängt zu blühen, bis halt gemäht wird. Und ich finde diese hellblauen Blüten einfach wunderschön.
Ja, ist ja auch wichtig, ne?
Ja, und es
Okay.
ist die Stammpflanze unserer Chicorées. Also insofern nicht nutzbar, aber nicht in dieser Form, wenn sie blüht.
Ja, spannend. Ich muss sagen, Sie haben mich jetzt überzeugt, okay, ich möchte Wildkräuter bzw. Wildpflanzen ernten. Wo fange ich denn da an? Also erstmal, gibt es eine bestimmte Saison, zu der ich die Wildpflanzen am besten finden kann? Was ist mit Winter zum Beispiel? Wächst da auch was?
Im Winter gibt es auch Wildpflanzen, aber das ist natürlich bei weitem nicht vergleichbar mit der Vegetationsperiode von Frühling bis in den Herbst hinein. Und eine gute Zeit ist eigentlich so der späte Frühling und der Frühsommer. Da gibt es sehr viel an Grünzeug. Und später im Jahr kommt dann das ganze Wildobst dazu. Und ja, und einige überwintern halt auch, und dann muss man sich, wenn man sich auskennt, findet man auch im Winter noch Wildkräuter zum Ernten, auch Wildobst, die ganzen Wintersteher, also das sagt das Wort schon, die halt an den Sträuchern bleiben über den Winter hinweg und die dann auch geerntet werden können, wenn die Vögel nicht schneller sind.
Ja, das ist immer unsere größte Konkurrenz.
Genau.
Aber da tut sie auch was Gutes für die Biodiversität. Wo genau sollte ich denn nach Wildpflanzen suchen? Kann man die überall finden oder gibt es bestimmte Orte dafür?
Also man kann sie überall finden. Aber es gibt bestimmte Orte, wo man sie vielleicht einfach nicht ernten sollte. Also ich würde immer eine Ernte entlang von stark befahrenen Straßen vermeiden. Schon alleine, weil ich da den ganzen Reifenabrieb mit drauf habe und Abgase, also irgendwelche Stäube, die zum Teil auch aufgenommen werden von den Pflanzen in die Blätter hinein. Also das möchte ich eigentlich nicht haben. Aber an Wegrändern, weit ab von oder weit ab von Straßen, weit ab von gespritzten Äckern, die dann teilweise auch mit den Spritzmitteln bis auf die Ackerränder driften, kann ich überall sammeln. Also ich kann sogar in den Pflasterritzen sammeln.
Und wie sieht es aus, wenn ich jetzt eine Pflanze gefunden habe? Ich habe jetzt beispielsweise ein Kraut gefunden. Sie haben eben schon gesagt, man soll vorsichtig sein beim Ernten, damit man die Pflanze nicht kaputt macht. Wie sollte ich damit umgehen? Wie sollte ich sie ernten?
Ja, erstmal mache ich mir Gedanken, was brauche ich überhaupt und welche Mengen brauche ich, was will ich damit überhaupt? Und aus der freien Natur entnehme ich eigentlich nur so viel, wie ich wirklich aktuell brauche. Ich weiß, dass man da sehr schnell in so einen Sammelrausch gerät und sagt, oh, da ist so viel und noch mehr und noch mehr. Und dann steht man dann zu Hause mit einer Riesenmenge und kann sie nicht mehr verarbeiten und dann landet es leider Gott im Kompost oder im Abfall. Und das ist viel zu schade. Also dann überlässt man die Pflanzen lieber sich selber und gibt ihnen die Gelegenheit, eben sich zu vermehren draußen in freier Natur.
Sie hatten eben gesagt, dass man am besten nicht in der Nähe von Straßen abernten soll, weil dort die Verunreinigung von den Pflanzen aufgenommen werden kann. Jetzt meine Frage, wie ist das denn mit dem Fuchsbandwurm? Ich wurde als Kind immer davor gewarnt, keine Beeren auf unter Kniehöhe zu ernten, weil da Fuchsbandwurm dran sein kann. Ist das eine reelle Gefahr?
Dann frage ich mal zurück, wie sieht denn das bei Erdbeeren bei Ihnen aus?
Ja, da habe ich natürlich die Hoffnung, dass in meinem Garten keine Füchse auftauchen.
Falsch. Also eine Wildkamera, glaube ich, würde enorme Erkenntnisse liefern. Also die Füchse gehen überall durch die Felder natürlich und auch durch die Gärten. Aber wenn man den Statistiken trauen kann, dann sind wirklich nur die Menschen betroffen, die aktuell mit dem Fuchsfell in Berührung kommen. Also sprich Jäger und Kürschner, die es abziehen und komischerweise eben auch Hundebesitzer. Ja, weil eben der Kot auch mit den Hunden mit übertragen wird. Die schnüffeln überall rum, dann haben sie es im Fell und dann sind eben auch Hundebesitzer betroffen. Aber ansonsten diese Vorstellung, der Fuchs entleert sich auf die Beeren und dann hat man den die Eier des Fuchsbandwurms dann auf den Beeren kleben oder auf dem Grünzeug, ist nicht haltbar.
Das ist schon mal sehr beruhigend. Wir haben nämlich wilde Erdbeeren gefunden und jetzt können wir sie ganz unberührt, unbekümmert doch probieren.
Ja, und vielleicht auch den Salatkopf weiter essen,
Ja,
weil auch
genau.
der wächst ja unten auf dem Boden.
Ja, ganz schön viel, was da unten wächst. Eine Sache, beziehungsweise eine Pflanze, die ich vor langer, langer Zeit mal geerntet habe, eine Wildpflanze war das. Ich hatte damals gelesen, ich war in einer Survival-Phase und habe gelesen, genau was Sie eben gesagt haben, wenn man sich von Wildpflanzen ernähren muss, möchte, dann muss man darauf achten, dass man zum Beispiel stärkehaltige Pflanzen zu sich nimmt. Und da habe ich etwas von der Distelwurzel gelesen, dass man Distelwurzeln wohl abstechen kann und dass man die dann kochen und zu sich nehmen kann. Haben Sie davon schon mal gehört?
Ja, gehört schon, aber da ich grundsätzlich einfach keine Pflanzen ausgrabe, kann ich jetzt über das Geschmackserlebnis nicht berichten. Aber ja, es gibt natürlich schon einige Wildpflanzen, die ein stärkehaltiges Rhizom haben. Ich werde sie jetzt einfach nicht benennen, weil das verführt vielleicht den einen oder anderen, dann das doch zu probieren. Und ich möchte wirklich die Wildpflanzenflora so weit schonen wie möglich, aber trotzdem nutzen.
Und ja gut, das kann ich gut nachvollziehen.
Das Überleben der Pflanzen gehört halt dazu.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen und dann lassen wir das einfach so stehen, wie es gerade war. Kommen wir mal zu einem anderen Punkt. Ich sage jetzt, ich habe meine Wildpflanzen gefunden, ich habe sie abgeerntet und zwar so abgeerntet, dass sie im nächsten Jahr beziehungsweise in den nächsten Wochen noch weiter wachsen können. Wie bereite ich sie denn jetzt zu am besten? Muss ich da irgendwas beachten?
Ja, also Putzen gehört dazu, egal ob man jetzt Kulturpflanzen verarbeitet oder Wildpflanzen verarbeitet. Also Blattmaterial, was schon angeknabbert ist, was vielleicht auch verlaust ist. Gut, das könnte man direkt stehen lassen, aber das würde ich aussortieren. Also alles, was unappetitlich ist, kommt weg. Und dann ist Waschen der nächste Schritt. Und das würde auch, wie gesagt, Fuchsbandwurm etc. vorbeugen. Also Waschen gehört immer dazu, mit einer Ausnahme, wenn ich halt Blüten verarbeite. Weil das würde den Geschmack wegnehmen. Und Blüten sind so kurzlebig, dass man in der Regel auf das Waschen verzichten kann.
Wie ist das? Kann ich denn die wild gesammelten Pflanzen auch haltbar machen? Also ich weiß, dass man Kräuter trocknen kann, aber gibt es noch andere Wege?
Ja, trocknen, dann hat man die Drüschenpflanzen, also die Drogen. Klar, kann man machen, macht man auch in der Kräuterpädagogik mit vielen Dingen, die man als Gewürz benutzt. Man braucht nur auf das klassische Gewürzregal gucken, das ist alles Trockenmaterial. Das geht auch mit Wildpflanzen. Aber ich könnte auch Pflanzenmaterial in Salzlake einlegen, ich könnte es in Sirup kochen. Ich kann also mit Salz oder Zucker haltbar machen. Ich kann es in Essig einlegen. Das macht haltbar. Ich kann auch in Öl einlegen, obwohl man da sehr aufpassen muss, dass man nicht zu viel Feuchtigkeit mit ins Öl hineinnimmt, weil dann das Öl eben auch leicht verdirbt und dann nicht mehr nutzbar ist. Einfrieren ist natürlich genauso eine moderne Methode, die man auch bei Wildpflanzen anwenden kann.
Okay, da haben wir ja schon mal einige bei der Hand. So, wenn ich jetzt eben doch öfters eine Wildpflanze abernten möchte, aber nicht immer in den Wald laufen möchte oder auf die Wiese laufen möchte, gibt es Möglichkeiten, Wildpflanzen auch im Garten anzuziehen, zu kultivieren?
Aber sehr gut. Also das eben schon genannte Beispiel Giersch ist vielleicht das beste Beispiel. Also eine kleine Gierschecke, die man immer wieder abernten kann, ist eigentlich eine Kultur. Das Gleiche würde auch für eine Brennnessel-Ecke gelten, aber schon ein ungedüngter Hausrasen, den man über viele Jahre einfach nur mäht und nicht düngt, hat eine solche Vielfalt an Wildpflanzen drin, die ich jedes Mal nutzen kann, wenn ich eine Salatsoße anrühre. Da brauche ich nur mal kurz vor die Tür gehen und eine Handvoll sammeln und schon ist das Dressing eigentlich fertig.
Ja, klasse. Wenn ich jetzt mehr über Wildpflanzen, Sie haben ja gerade eben ganz viele angesprochen, was man alles machen kann. Wenn ich jetzt mehr darüber erfahren möchte, wie kann ich das am besten lernen?
Also wenn man Geduld hat und viel Zeit, dann wäre ein gutes Bestimmungsbuch, glaube ich, ein guter Ausgangspunkt. Weil das sichere Erkennen ist eigentlich das A und O. Weil nur dann kann ich auch sicher sein, ich habe alle Wildpflanzen, die unerwünschte Wirkungen haben, einfach weg und kann mich auf die konzentrieren, die ich haben möchte. Wenn man die Geduld oder auch das eigene Zutrauen nicht hat, dann wäre die Teilnahme an Kursen oder auch Seminaren oder auch Wildpflanzenführungen eine gute Idee. Weil dann bekommt man das Pflanzenmaterial live vorgeführt und man kann auch Fragen stellen, also man kann immer wieder nachfragen, bis man sich selber sicher ist, dass man die Pflanzen halt gut erkennt.
Und diese Kurse und Seminare würden dann von Kräuterpädagoginnen, so wie Sie, durchgeführt werden?
Zum Beispiel, genau.
Ja, super spannend. Also ich merke, da ist ein ganz, ganz großes Feld, von dem man sicherlich noch stundenlang berichten kann. Haben Sie denn noch irgendetwas auf dem Herzen, was Sie gerne unseren Zuhörenden mitteilen möchten?
Wir machen Busladungen von Leuten Sorgen, die von irgendwo hingefahren werden, wo es zum Beispiel in Massen Bärlauch gibt. Ja, also hier in der Eifel gibt es zahlreiche Bärlauchvorkommen. Und dann werden 60 Menschen ausgespuckt von so einem Bus, die fallen über diese Felder her und hinterher steht nichts mehr. Vor einigen Jahrzehnten lief das Gleiche im Hohen Venn mit erntbaren Heidelbeeren, Preiselbeeren und anderen Beeren, die man da ernten kann. Und es ist gesperrt worden, weil es einfach den Pflanzenbestand hat das nicht mehr ausgehalten. Also dieser respektvolle Umgang würde ich mir wünschen. Und solche Kaffeefahrten finde ich einfach furchtbar, weil es hinterlässt Spuren. Und dass es nicht irgendwann so endet wie mit auch der Pilzsammelei, ne? Dass also einfach alles gerupft wird und dann geht man irgendwo hin und sagt, was kann ich denn jetzt davon überhaupt brauchen? Und der Rest wird weggeschmissen.
Ja, mit den Busladungen, den aberntenden Horden, die darüber herfallen, da habe ich auch einiges vom Pfifferling gehört, beziehungsweise von meinen Großeltern gehört, damals, als es noch Pfifferlinge gab. Die gibt es ja heute nicht mehr, zumindest habe ich noch nie einen gesehen.
Nee, also hier nicht. Also wenn man in andere Gegenden geht, dann ist er schon noch häufig, weil der braucht halt den Nadelforst. Wenn er gedeihen soll, ja. Aber wie gesagt, Bärlauch ist so die Sau, die im Moment durchs Dorf getrieben wird und im Herbst halt die Pilzsammler, die da mit Säcken durch die Lande ziehen. Das ist einfach nur furchtbar.
Dabei lässt sich Bärlauch doch auch wunderbar kultivieren. Also meine Großeltern haben sich da ein paar Bärlauchpflänzchen bzw. Samen mitgenommen, im Garten angelegt und da kommt jedes Jahr neuer Bärlauch.
Ja, natürlich. Also ich habe auch in meinem Garten eine Reihe stehen, die reicht hinten und vorne überall hin. Das sind eben auch kultivierbare. Ja, über die kultivierbaren Wildpflanzen können wir noch ganz viel reden.
Ja, glaube ich auch.
Ja, was ist mir sonst noch wichtig? Ja, dieser respektvolle Umgang halt mit den Wildpflanzen. Und dieses Sichersein, dass ich wirklich das vor mir habe, was ich vor mir haben will.
Das sind doch ein paar schöne letzte Worte dann. Danke ich mich einmal nochmal vielen, vielen Dank für das Interview an Dr. Renate Lehmenger-Mertens und wir hören uns bestimmt noch einmal.
Das wäre nett. Dann können wir das Ganze nochmal vertiefen.
Sehr schön. Tschüss.
Okay und tschüss.
Und damit zurück ins Studio zu Franz und mir.
Hallo.
Franz, du hast das Interview auch gehört. Wie hat es dir gefallen?
Ja, es war sehr interessant, das Ganze mal hier von der Profi-Seite aus zu hören. Man hat ja doch, wenn man damit irgendwie anfängt oder sich das anguckt, immer das Gefühl, ja, okay, ich habe so meine paar Pappenheimer, die ich kenne, aber das große Ganze, da traue ich mich noch nicht so ran. Und wenn man dann doch so ein bisschen Anleitung kriegt, ist das vielleicht nochmal was anderes. Wie sieht's bei dir aus? Du warst ja live dabei.
Richtig. Fand ich auch. Man merkt, oder ich merke, wenn ich mit so einer Expertin spreche, manchmal kommen ein paar Pflanzen, sowas wie der Bärlauch zum Beispiel, den kenne ich, den nutze ich auch. Den haben wir uns ja zum Beispiel auch auf unserer Fläche angepflanzt, ne, wo wir gerade davon gesprochen haben, Wildpflanzen im Garten anzusetzen. Und dann kommen manchmal Namen, die ich noch nie gehört habe. Wie hatte sie gesagt? Die Hundspetersilie zum Beispiel. Etwas, was in meinem Universum gar nicht existiert hat und was dann anscheinend ja doch mitunter gefährlich sein kann. Und es hat mir richtig Lust gemacht, mich mehr damit zu beschäftigen und mehr von den Pflanzen zu lernen und mehr zu lernen, was man damit jetzt alles machen kann, weil das, was sie so angeteasert hatte, da gibt's ja schon eine ganze Menge.
Ich habe gehört, du fandst es zumindest ganz amüsant, dass du dich dazu zur Verfügung stellst, den ganzen Giersch aus unserem Garten zu essen. Also wir selber haben damit ja nicht so ein Problem, aber ich kann dir sagen, 100 Meter weiter wachsen Felder von Giersch, die du gerne alle mal aufessen könntest, wenn du möchtest, um da mal der Plage ein bisschen Herr zu werden.
Hätte ich mal ehrlich Lust drauf. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich auch noch nie Brennnesselspinat gegessen habe. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie schmeckt das wohl?
Okay.
Weil es ist ja was, was man normalerweise nicht konsumiert oder halt nur Menschen, die sich damit auskennen und stark befassen, konsumieren. Und dann frage ich mich, ist das, weil es nicht so schmackhaft ist oder nicht so nahrhaft ist, aber vielleicht schmeckt es ja ganz, ganz gut. Und deswegen so ein schöner Giersch-Spinat, vielleicht passt das ja.
Ja, ich mag es nicht ganz so gerne, Giersch. Also man kann so ab und zu
mal
so
probiert? Einen
Giersch oder Brennnesseln?
Giersch.
Ja, also schon, aber ist jetzt nicht so meins. Kannst du gerne mal, du läufst ständig dran vorbei, ich zeige ihn dir mal.
Okay, zeigen wir mal.
Kannst du ihn gerne mal probieren. Also da steht wirklich sehr viel bei uns. Was ist noch sowas, was du draus gelernt hast?
Ja, also ich fand es ganz schön, dass sie ganz am Ende das nochmal betont hat, dass man verantwortungsbewusst damit umgehen soll. Das hatte mir meine Oma damals beim Pilzesuchen auch gesagt. Beim Pilzesammeln nicht einfach die Pilze rausreißen, sondern gucken, dass man die so abmacht, dass das Myzel im Boden noch unbeschädigt ist und so weiter. Und auch, dass man nur das nimmt, was man braucht. Ist ja auch eine der Philosophien hinter der Permakultur, dass man seine eigenen Bedürfnisse befriedigt, aber das Wachstum beschränkt. Weil sonst ist irgendwann halt nichts mehr da. Das wollen wir alle nicht.
Genau, das möchten wir alle nicht. Sehe ich ganz genauso. Wie geht's jetzt bei dir oder bei uns weiter, was Wildpflanzen angeht? Also du hast gesagt, dir wurde das Thema schmackhaft gemacht. Wie möchtest du jetzt weiter einsteigen? Hast du schon ein Bestimmungsbuch? Hast du schon erste Fährten, die du da aufnehmen möchtest, wo du nach Wildpflanzen suchst?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, nur mit einem Bestimmungsbuch ist es natürlich interessant, aber ich lerne lieber von Menschen. Also ich hätte richtig Lust, bei so einem Kurs mal mitzumachen und mal zu hören, was da so mitgeteilt wird. Da gibt es ja auch Wanderungen, mit denen man dann unterwegs ist, wo man dann auch wirklich direkt die Pflanzen sieht. Und das ist dann kein Vortrag ist, den man irgendwo an einer Tafel hört oder sowas. Da hätte ich richtig Lust drauf. Ich muss natürlich gucken, wie passt das zeitlich in den Kram, ne? Wo findet das statt und so weiter.
Da kommt der Deutsche wieder durch. Ich hätte schon Lust drauf, aber ich muss erst mal gucken, ob ich irgendwann Zeit habe oder ob das irgendwie
ja,
dazwischen
genau.
passt.
Ja, richtig, richtig. Irgendwann mal. Ja, aber worauf ich richtig Lust hätte, wäre, dass wir uns einzelne Wildpflanzen bei uns auf der Fläche raussuchen. Es gibt auch diese Bestimmungs-App, die dabei helfen kann. Und dann mal gucken, was kann diese Pflanze? Jetzt in Bezug zum Beispiel, kann man sie essen, kann man sie für irgendwas anderes benutzen, hat sie irgendwelche Wirkung im Garten und so weiter. Und da möchte ich auch einen kleinen Aufruf an unsere Zuhörenden mal raussenden. Wenn ihr mehr über bestimmte Wildpflanzen wissen wollt, dann könnt ihr uns gerne den Namen zuschicken. Und Franz und ich werden uns in Zukunft davon vielleicht mal eine Auswahl zusammenstellen und die zum Beispiel im Podcast zusammen besprechen, wie wir das ja auch mit Nützlingen zum Beispiel gemacht haben oder mit unseren Top 5 Nutzpflanzen damals.
Okay, ich dachte schon, wir schicken dann irgendwie einen vorgefertigten, weiß ich nicht was, Lexikon-Panther zurück,
ja, ja.
Wo alles drüber drin steht.
Ihr habt das leider nicht mitbekommen, der Franz' Augen wurden gerade ganz groß vor Schrecke. Dachte,
wenn du das alleine machst, wäre das okay, aber ja, finde ich auch sehr spannend. Ich sehe das auch so, dass wir uns bei uns auf jeden Fall, damit hatte ich ja auch schon, als wir unsere Fläche angefangen haben aufzubauen, das waren aber mehr so Zeigerpflanzen. Da ging es weniger darum, die zu essen, sondern nur, was die halt im Boden aussagen. Wen das interessiert, wir haben einen sehr guten Ratgeberartikel dazu und auch eine Podcast-Folge zum Thema Zeigerpflanzen. Schaut und hört da gerne mal rein, die verlinke ich euch gerne in der Podcast-Beschreibung. Ist ja ein ähnliches Thema, also geht es ja auch um Wildpflanzen, nur dass man sie nicht isst und noch nicht mal abreißt. Man schaut sie sich einfach nur an. Was ich vielleicht noch ein bisschen schwer finde zu definieren, ist, wie viel man denn entnehmen kann. Also klar, man kann sagen, ich nehme nur so viel, wie ich selber brauche. Aber ist das denn auch so viel, wie die Natur dann verkraftet? Das finde ich ist immer ein bisschen schwer zu definieren. Und da muss man, also ich weiß nicht, ob du da irgendwie, du hast ja jetzt schon mehr darüber gelernt, ob du da irgendwie einen Tipp hast. Aber sonst finde ich das schwer zu sagen, okay, ich darf jetzt so und so viel davon nehmen, ohne dass die Pflanze kaputt geht.
Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage, weil gerade wenn es eine Wildpflanze ist, die zum Beispiel in einem Park oder in einem Wald wächst, da bin ich ja vielleicht nicht der einzige Mensch, der sich an dieser Wildpflanze gütig tut. Und wenn ich der einzige Mensch wäre, würde ich sagen, man kann sich daran orientieren, wie man zum Beispiel mit Kräutern im Garten umgeht. Mhm. Also wenn ich da mehrjährige Kräuter habe, Rosmarin und so weiter, da schneide ich ja auch nicht die ganze Pflanze ab, sondern ich schneide immer nur kleine Äste, Zweige ab. Und so würde ich das auch bei den Wildpflanzen machen. Und oft ist es ja so, dass ich nicht eine Pflanze finde, dass ich ganz lange suche und dann finde ich eine Pflanze von einer Variante und das war's. Sondern ich suche ganz lange und dann finde ich ein großes Feld davon. Ne, die clustern sich ja öfters. Und dann, also wenn es viele davon gibt, dann kann ich mir auch mal ein paar Zweige davon abschneiden. Sehe ich jetzt nicht so das Problem. Ja, wie gesagt, noch einmal, wenn euch das Thema interessiert, könnt ihr uns gerne Rückmeldung geben. Wohin könnt ihr Rückmeldung geben, Franz?
An podcast@keep-it-grün.de.
Ah, guck mal. Sehr schön. Genau, dann, ja, würde ich sagen, liegt dir noch was auf dem Herzen?
Ich bin durch, danke.
Wir hoffen, dass ihr genauso viel gelernt habt wie wir heute. Wie gesagt, Anregungen, Fragen und so weiter könnt ihr uns gerne zuschicken. Wenn ihr mehr von uns hören möchtet, könnt ihr uns natürlich auch gerne bewerten auf Spotify. Das gefällt uns immer sehr gerne. Wenn ihr mehr von uns sehen möchtet und mal gucken möchtet, wie wir aussehen, könnt ihr uns auch gerne mal bei YouTube besuchen. Und wenn ihr mehr von uns lesen möchtet, haben wir auch eine Website mit ganz vielen Ratgeberartikeln zu ganz, ganz, ganz vielen spannenden Themen. Damit würde ich sagen, viel Spaß noch bei eurem restlichen Tag und wir hören uns in der nächsten Woche. Tschüss.
Ciao.